Hallo und willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Sendereihe Lebenshilfe. Es begrüßt Sie heute Morgen Dominik Miller. Heute hören Sie den dritten Teil unserer wirklich ganz losen Reihe Männer mit Mut. Furcht hat nicht das letzte Wort. Heute ist unser Schwerpunkt Überwinden durch Glauben. Was da zu überwinden ist, das werden Sie dann im Lauf der Sendung sicher schnell mitkriegen. Unser Gesprächsgast dazu ist wieder Pastor Ardo Grewe. Er widmet sich in seiner Arbeit als Pastor gerne auch klassischen Männerthemen. Da gehört Glaubenserfahrung und Mut sicher auch dazu. Herzlich willkommen in der Lebenshilfe, Ardo Grewe. Ich grüße Sie.
Schönen guten Morgen, Herr Miller.
Schön, dass Sie wieder bei uns sind. Und
gerne.
Dass wir wieder das Schwert des Glaubens miteinander wetzen. Können Sie für unsere Hörerinnen und Hörer kurz zusammenfassen, worüber wir so in den vorangegangenen ersten Sendungen, den ersten beiden Sendungen gesprochen haben? Da ging es ja auch um den Glauben und das Widerstehen, dass wir dann später den Einstieg in die heutige Sendung machen. Worum ging es die letzten Male?
Wir sind ausgegangen von dem Gedanken, Furcht hat nicht das letzte Wort. Und der Satz verweist schon mal darauf, dass Furcht ein Wort hat. Furcht spricht. Und das haben wir dann weiterentwickelt, dieses Furcht spricht. In welcher Weise spricht Furcht zu uns? Und wenn Furcht zu uns sprechen kann, dann können auch andere zu uns sprechen. So, wenn Furcht nicht das letzte Wort hat, wer hat denn dann das letzte Wort? Und überhaupt, wer entscheidet in unserem Leben, wer das letzte Wort hat? Entscheiden wir das oder wird das von äußerer Stelle aus entschieden? Und wir haben zuerst mal auch festgestellt, dass Furcht oft etwas mit Nichtwissen zu tun hat. Wir wissen nicht, wie wir mit einer Situation umgehen sollen. Wir wissen nicht, wo die Lösung liegen könnte. Vielleicht auch, wer mir helfen könnte, wie ich da rauskommen könnte aus dieser Situation. Und dieses Nichtwissen, wie es weitergehen soll, wo ich Hilfe finden kann, das vergrößert dann die Furcht zum einen. Und dieses Nichtwissen ist auch ein Bereich der Dunkelheit, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht. Wir tappen im Dunkeln sozusagen und dagegen stellen wir dann das bewusste Hineintreten in das Licht. Gott ist Licht, Jesus ist Licht. So, wir haben zu beiden Zugang, zum Licht und auch zur Finsternis. Furcht spricht tatsächlich zu uns in unseren Gedanken, in unserem Herzen. Leider ist das so, dass Furcht jeden Tag zu uns spricht. Und bei manchen Menschen ist es tatsächlich so, dass sie kaum einen Tag erleben, der ohne Furcht vorübergeht.
Also ist Furcht fast schon ein Normalzustand für uns?
Kann man wirklich so sagen, ja. Und das müssen nicht immer ganz furchterregende Gedanken sein, so, was mache ich, wenn ich eine unheilbare Krankheit habe? Was mache ich, wenn ich jetzt den Job verliere?
Sondern es könnte auch sein, was denkt jetzt der von mir?
Zum Beispiel, ja. Situationen, wo wir uns sehr schnell dann unterlegen fühlen, wo wir uns eine Situation hilflos ausgeliefert fühlen, kann eine Situation in der Straßenbahn oder in der U-Bahn sein. Ich sitze da als Frau und plötzlich stehen da 2, 3 Männer um mich rum, werfen komische Blicke auf mich, oder ich stehe da als Mann, ich werde angegangen, körperlich angegangen, werde beschimpft, Furcht steigt in mir auf. So, wie gehe ich damit um? Stehe ich dagegen auf? Und das hat uns dann dahin gebracht, dass wir entdeckt haben, wir entwickeln Umgang oder Strategien im Umgang mit der Furcht. Laufen wir davon, treten wir die Flucht an oder ergreifen wir Mut und stellen uns dieser Furcht und in dem Sinn treten wir dann auch auf gegen die Furcht.
Es ging ja auch da um Worte, die wir sprechen.
Das richtig.
Wirklich Worte gegen die Furcht formulieren. Es ging ja auch um, ja, dass wir auch Worte aus der Schrift auch mal laut sprechen,
zum Beispiel
lesen.
Ja, Denn jetzt gegen die Furcht aufzustehen, das ist nicht etwas, was wir einfach Kraft unseres Willens tun können, so im Sinne von Münchhausen am eigenen Zopf aus dem Sumpf rausziehen, wo wir geschwind da uns irgendwelche schlauen Gedanken einfallen lassen, sondern es braucht die Perspektive, die von außerhalb an uns herangetragen wird, in diesem Fall von Gott an uns herangetragen wird, von Gottes Wort und aus uns erreicht, Gedanken, wie wir aus dieser Situation rauskommen. Und ich nenne mal so ganz bekannte Bibelverse, deine Sünden sind dir vergeben. Steh auf, du bist geheilt. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Und viele andere, und wir sehen an diesem Wort Gottes, dass es uns einen Ausweg aufzeigt. Und wir können diesen Ausweg ergreifen. Wir stellen fest, diese Worte, die von Gott kommen oder die Worte, die aus der Bibel kommen, die bewirken Glauben in unserem Herzen. Also der Glaube wird praktisch mitgeliefert. Das erinnert uns auch an Römer 10, 17, wo es heißt, Glaube kommt durch das Hören von Gottes Wort. Also der Glaube wird automatisch mitgeliefert in dem Augenblick, wo dieses Wort Gottes uns erreicht. Das spricht zu unserem Herzen und in uns entwickelt sich eine neue Perspektive, der Weg heraus aus der Furcht.
Also das ist wieder die herzliche Einladung an alle und jeden, doch hin und wieder mal selbst die Bibel zur Hand zu nehmen und Gottes Wort zu lesen, wirken zu lassen, reinsickern zu lassen, oder?
Auf jeden Fall. Jesus sagt ja auch an einer Stelle, wovon das Herz voll ist, fließt der Mund über. Also sammle ich viel Wort Gottes in meinem Herzen durch tägliches Studium zum Beispiel oder durch tägliches Bibellesen, dann entwickelt sich in mir ein Schatz, aus dem ich schöpfen kann. Und an anderer Stelle ergänzt Jesus das, wo er sagt, der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens gute Dinge hervor. So, also wir haben durchaus die Möglichkeit, da einen richtig guten, großen Schatz in unserem Herzen zu sammeln, aus dem heraus wir dann agieren. Das heißt, diese Worte, die wir mal aufgenommen haben in unserem Leben, die sind nicht einfach nur bloße Worte und Schall und Rauch, sondern diese Worte werden zu Taten, wenn wir sie in unseren Herzen bewahren. Wichtig ist tatsächlich, dass wir die Quelle auch finden, wo diese Worte bereitgestellt werden, die dann bei uns Glauben und auch Vertrauen zu Gott entwickeln. Wir sehen da bei verschiedenen biblischen Beispielen, dass es immer wieder ein ähnliches Verhaltensmuster aufgezeigt wird. Da ist jemand, der hört, der nimmt dann auch dieses Wort an. Weil er es annimmt, entsteht Glauben in seinem Herzen. Dieser Glaube führt dazu, dass er diesen Glauben ausspricht. Ja, ich glaube. So wie Jesus, der mal einen, Aussätzigen oder Blinden fragt, der ihn um Heilung bittet und Jesus fragt ihn, glaubst du denn, dass ich das tun kann? Also Jesus fordert ihn regelrecht auf, seinen Glauben zu bekennen und er sagt, ja, ich glaube. Und dann sagt Jesus, dein Glaube hat dich geheilt. So, also wir werden aufgefordert, einmal diesen Glauben zuzulassen in unserem Herzen, wachsen zu lassen, dann aus diesem Glauben zu nehmen, diesen Glauben auszusprechen und dann kommt das entsprechende Handeln darauf hin. Ich möchte dazu so ein kleines biblisches Beispiel nochmal als Erläuterung dafür hernehmen aus dem Buch 2. Könige, Kapitel 4, von dem Propheten Elisa, der hier bei einer Familie sich da einquartiert hatte. Ich will das Umfeld kurz halten. Und jetzt war eine Not bei dieser Frau, wo er gewohnt hat, war eingetreten. Und nämlich ihr Mann war gestorben. Elisa kannte die Frau kannte den Propheten, sie wusste, er ist ein Mann Gottes. Und jetzt spricht sie in folgender Weise zu ihm, dein Knecht, mein Mann, Er ist gestorben. Und du hast doch selbst erkannt, dass dein Knecht den Herrn fürchtete. Nun aber ist ein Gläubiger gekommen, um meine beiden Söhne für sich als Sklaven zu nehmen. Also die Frau hatte Schulden, vielleicht der Mann hatte Schulden, er war jetzt gestorben. Jetzt musste die Frau die Schulden abbezahlen, konnte das aber nicht. Also kommt der Gläubiger und will die zwei Söhne als Sklaven nehmen. Als ganz übliche Vorgehensweise im Orient und auch in anderen Ländern natürlich, dass sowas passiert. Da sagte Elisa zu ihr: Was soll ich für dich tun? Sag mir, was du im Haus hast. Sie sagte: Deine Magd hat gar nichts im Haus, als nur einen Krug Öl. Da sagte er: Geh hin, erbitte dir Gefäße von draußen, von all deinen Nachbarinnen leere Gefäße, aber nicht zu wenige. Dann geh hinein und schließ die Tür hinter dir und hinter deinen Söhnen zu und gieß in all diese Gefäße und was voll ist, stelle beiseite. Und sie ging von ihm weg und schloss die Tür hinter sich und hinter ihren Söhnen zu. Während die Söhne ihr die Gefäße reichten, goss sie ein. Und es geschah, als die Gefäße voll waren, sagte sie zu ihrem Sohn: Reich mir doch noch ein Gefäß. Er aber sagte zu ihr: Es ist kein Gefäß mehr da. Da kam das Öl zum Stillstand. Und sie kam und berichtete es dem Mann Gottes, und der sagte: Geh hin, verkaufe das Öl und bezahle deine Schulden. Du aber und deine Söhne, ihr könnt von dem restlichen Öl leben. Solche Geschichten sind in der Bibel.
Und wunderbare Ölvermehrung.
Die wunderbare Ölvermehrung, die nicht in dem Bereich des Märchenhaften zu verorten ist, wo wir sagen, ach, ist aber nett. Nein, das sind ja Dinge, die tatsächlich geschehen, die auch heute noch jeden Tag geschehen, dass Gott eingreift im Leben eines Menschen. Das, was mir wichtig ist bei diesem Beispiel, die Frau wusste, wo sie Worte des Glaubens finden kann. Sie war in einer existenziell bedrohlichen Situation. Die beiden Söhne, die hätten dann als Sklaven arbeiten müssen. Ihre Zukunft wäre in Frage gestellt gewesen, also auch ihre materielle Versorgung. Was tut sie? Sie geht zum Mann Gottes. Wir können natürlich auch heute zum Mann Gottes gehen. Wir können zu einem Geistlichen gehen. Wir können uns dort Rat holen, geistlichen Beistand auch holen oder zu einem Bruder, einer Schwester, die auch gläubig ist an Jesus Christus. Oder aber wir können natürlich direkt zu Gott gehen und bei ihm uns Worte des Glaubens holen. Das geht schon ganz schnell dadurch, dass wir uns Gottes geschriebenes Wort anschauen und daraus Worte des Glaubens mitnehmen. Das wird uns den Weg herauszeigen aus der Furcht. Und wenn wir dann diese Worte des Glaubens gelesen haben, gehört haben, dann ist es gut, wenn wir diese Worte aufnehmen und sprechen. Jesus beschreibt das ganz kurz, als er den Jüngern erklärt, wie Glauben funktioniert. In Markus Kapitel 11, Vers 23 und 24. Wer zu diesem Berg spricht, hebe dich hinweg und wirf dich ins Meer und zweifelt nicht in seinem Herzen, sondern glaubt, dass geschieht, was er sagt. Der wird haben, was er sagt. Das ist ganz unglaublich, muss man sagen, dass Jesus so eine enorme eine Welt von Möglichkeiten uns eröffnet. Er sagt: Lieber Freund, was übereinstimmen muss, ist einmal der Glauben in deinem Herzen und das Reden deines Mundes. Und wenn das übereinstimmt und wenn das im Einklang ist mit dem Willen Gottes, dann wirst du zu diesem Berg sprechen: Hebe dich hinweg und wirf dich ins Meer, und genau das wird auch geschehen.
Also wir können im wahrsten Sinne des Wortes dann Berge versetzen.
Tatsächlich, ja. Warum geschieht das so wenig, Herr Miller? Weil so wenige es wagen. Man beginnt zu überlegen, also wenn das doch so einfach wäre, dann könnte doch jeder. Und das ist genau der Punkt. Jeder könnte. Tatsächlich jeder könnte. Und Jesus, das geht vielleicht unter, wenn man sich hier so auf den Glauben und auf das Sprechen konzentriert, wer zu diesem Berg spricht und in seinem Herzen glaubt. Aber Jesus sagt hier noch was ganz Entscheidendes: und zweifelt nicht in seinem Herzen. Das sind dann genau diese Überlegungen. Ach, wenn das so einfach wäre, dann, also so. Wir fangen an zu zweifeln. Wie soll denn das funktionieren? Und wo hat man sowas denn schon mal gehört? Und so weiter. Und dann strömen Gedanken des Zweifels auf uns ein oder entwickeln sich in unseren Überlegungen. Und dann verlassen wir plötzlich, eigentlich ohne Not, verlassen wir diesen Pfad des Glaubens wieder, lassen uns auf diese Gedanken des Zweifels ein und wagen nicht, diesen Schritt des Glaubens zu gehen.
Da sind wir wieder bei den Männern mit Mut.
Da sind wir bei den Männern mit Mut, die voller Glaubensmut Worte des Glaubens sprechen. Und manch einer mag sagen, ja, so heldenhaft klingt es ja gar nicht, jetzt hier Worte des Glaubens zu sprechen. Ich denke, das wissen wir alle aus unserer Lebenserfahrung, es gibt genügend Situationen, wo die Umstände so bedrängend sind und zweifelhafte Gedanken so massiv und viel an Anzahl sind, dass es enormen Mut braucht, dagegen aufzustehen. Wenn der Doktor sagt, das ist die Diagnose, und deine Nachbarin sagt, das ist die, und alle in deiner Verwandtschaft sagen, also so und so wird's ausgehen, jetzt dann Mut zu ergreifen und zu sagen, ich glaube, dass der Herr mein Arzt ist, oder der Job ist weg, und das Auto ist kaputt und noch viele andere finanzielle und materielle Nöte sind aufgetreten. Und ich bekenne dann mutig, der Herr ist mein Versorger. Ich will mich nicht fürchten, ich will nicht zweifeln, denn er sagt in seinem Wort, ich will dich nicht verlassen, noch versäumen. Wow, wenn ich solche Zusagen habe, dann kann ich sagen, darauf kann ich stehen. Das ist Felsengrund, und darauf kann ich dann auch neu aufbauen und mich neu ausrichten. Ich habe eine ganz neue Perspektive gewonnen. Und da gibt es ja viele solche Aufforderungen im Neuen Testament. Tut alles ohne Murren und Zweifeln. Oder Abraham, der nicht durch Unglauben zweifelte, obwohl er ja schon 100 Jahre alt war und seine Frau war 90 Jahre alt. Und Gott gibt ihnen da die Verheißung, da wird ein Sohn, du wirst einen Sohn haben. Und er sah seinen Leib an, sah seine Frau an, und er wusste vom Natürlichen her, ist das unmöglich? Und Römer 4 heißt es, Abraham zweifelte nicht durch Unglauben an der Zusage Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Wie sah das aus? Er hat Gott die Ehre gegeben, indem er hat ihn geehrt dadurch, dass er ihm gesagt hat, ich glaube dir. Ich vertraue dir. Ja, du wirst es zustande bringen. Hat immerhin dann einige Jahre gedauert, bis es wirklich zustande kam. Ich glaube, es waren 25 Jahre, wo Abraham auf die Erfüllung dieser Zusage gewartet hat. Viel Gelegenheit für Unglauben und Zweifel. Aber Abraham blieb auf der Spur.
Und Gelegenheit zur Mutlosigkeit auch.
Auf jeden Fall. Wir sehen also, bekennen ist ganz wichtig, und Hebräer gibt uns da einen interessanten Einblick, der Brief an die hebräischen Christen damals, da heißt es in Hebräer Kapitel 4, Vers 14, da wir nun einen großen hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Wenn wir hören als Christen Bekenntnis, der erste Gedanke ist in der Regel Sündenbekenntnis. Es geht um Sündenbekenntnis. Es geht hier gar nicht um Sündenbekenntnis. Es geht um ein ganz anderes Bekenntnis. Wir kennen ja auch aus der Kirche, wir kennen ja auch das Glaubensbekenntnis. So, und ich nehme hier noch einen weiteren Vers aus Hebräer 10, Vers 23. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Also das Bekenntnis ist mit der Verheißung verknüpft. Unser Bekenntnis muss die Verheißung zum Inhalt haben. Ich sollte die Verheißung aussprechen, so wie Abraham. Ja, Herr, du machst mich zum, meine Nachkommen werden sein wie der Sand am Meer und wie die Sterne am Himmel. So reich machst du mich. Unser Bekenntnis muss mit den Verheißungen zu tun haben. Wir bekennen froh Gottes Wort. Unser Herz ist also von Gott her so geschaffen, dass wir darin Worte von Gott aufnehmen können. Die bewirken Glauben. Diesen Glauben sollen wir mutig und freimütig aussprechen. Und dann entsprechend dieser Zusagen von Gott handeln. Und das zeigt uns das Neue Testament, ist ein guter und sicherer Weg, um auch tatsächlich dann das zu erhalten, was die Verheißung Gottes uns zusagt. Wir sollen, und das möchte ich, und damit möchte ich dann auch so diesen Rückblick abschließen, unsere Worte sorgsam wählen. Wir sollen also nicht plappern. An einer Stelle, Jesus lehrt da über das Gebet, er sagte, und plappert nicht, wenn ihr betet, plappert nicht wie die Heiden. Also macht viele leere Worte. Ist leider eine ganz schlimme Untugend, nicht nur in unserer heutigen Zeit. Ich glaube, der Mensch war schon immer so, dass er einfach gern gebabbelt hat. Und das gilt nicht nur für Frauen, sondern das gilt genauso auch für Männer, wo viel geredet wird um nichts. Und das sind dann viele leere Worte, die nichts hervorbringen. Jesus warnt uns davor. Er sagt, der Mensch wird für jedes unnütze Wort, das er redet, Rechenschaft ablegen müssen. Liebe Zeit, das ist eine ziemlich strapaziöse Vorstellung, weil jeder von uns weiß, wie viel leere Worte er schon gemacht hat. Aber das ist der eine Aspekt von den leeren Worten. Der andere Aspekt ist, wenn wir Wort Gottes angenommen haben. Wir haben das in unser Herz aufgenommen, wir haben es bewahrt, so Glaube kann entstehen in unserem Herzen, jetzt fangen wir plötzlich an, was ganz anderes zu reden. Oh, wir fangen an, Zweifel zu reden. Oh, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Oh, und ich glaube, das wird ganz schlimm ausgehen. Und wir fangen an zu plappern und Worte des Unglaubens und des Zweifels zu sprechen. Da zeigt uns Jakobus auf, wer so leere Worte plappert, der betrügt sein eigenes Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Jakobus 1,26.
Man betrügt sein eigenes Herz.
Ja, weil man das eigene Herz zweckentfremdet. Es war eigentlich von Gott so gedacht, dass in diesem Herzen Glauben entsteht. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens gute Dinge hervor. So, jetzt wäre der gute Schatz da. Wir nutzen ihn aber gar nicht. Nein, wir machen leere Worte. So, wir zweckentfremden praktisch unser Herz und dadurch betrügen wir unser eigenes Herz und dadurch kann es sein, dass wir sogar unser eigenes Leben ruinieren, weil wir zulassen, dass unser ganzes Leben voll ist mit leeren, nichtigen, unnützen und manchmal sogar zerstörerischen Worten. Das müssen wir ganz, ganz dringend abstellen. Denn das öffnet auch die Tür noch zu einer ganz anderen Situation, nämlich, dass wir im Kampf des Glaubens unterliegen können.
Da sind wir jetzt mitten im Thema, der Kampf des Glaubens und das Überwinden durch den Glauben. Herr Grewe, vor kurzem, da habe ich mit einem Gebetskreis, und da sind lauter regelmäßige Kirchgänger drin, da haben wir über eine Stelle im Markus-Evangelium gesprochen. Da geht es sinngemäß darum, wenn dich deine Hand zum Bösen verführt, dann hack sie ab, denn es ist besser, verstümmelt ins Himmelreich zu gelangen, als mit beiden Händen in die Hölle. Und Jesus wiederholt dieses Bild von den abgetrennten Gliedmaßen, es geht auch ums Ausreißen des Auges, ja, wenn dich dein Auge zum Bösen verführt, reiß es aus, es ist besser mit einem Auge in den Himmel zu kommen, als mit beiden in die Hölle, und er wiederholt das ständig mit der Hölle. Und daraufhin meinte einer der Teilnehmer, der wohlgemerkt regelmäßig den Gottesdienst besucht, die Hölle gab's also damals schon und ist nicht etwa eine Erfindung der Kirchen? Was sagt uns diese Frage über das, wie in den Kirchen geistliches Faktenwissen verkündet wird? Ich meine, Jesus selber sagt, es gibt eine Hölle, da kannst du hinkommen.
Mhm.
Und da gibt es Leute, die glauben, das ist eine Erfindung der Kirche.
Ja, das ist tragisch, wenn wir so in Unkenntnis gelassen werden, so dass da gibt es eine Hohl- und eine Bringschuld. Zu einmal haben natürlich geistliche Leiter den Auftrag, so wie Paulus das beschreibt, das ganze Evangelium, den ganzen Ratschluss Gottes zu lehren. Auf der anderen Seite sind wir trotzdem nicht davon befreit, uns selbst auch dann die entsprechende Information zu suchen. Jeder von uns, der lesen kann, und heute gibt es auch Hörbibeln. Jeder von uns, der lesen kann, kann einen Blick in die Bibel werfen und kann sich darüber Erkenntnis verschaffen. Wie ist das denn mit der Hölle? Wie ist das denn mit dem Himmel und viele andere Themen auch? Das ganz, ganz ähnlich gelagert ist eigentlich auch das Thema, wo wir jetzt gleich anpacken, der Teufel. So, das hat sich so eingebürgert und nicht erst seit ein paar Jahren. Den Teufel gibt's gar nicht. Und wenn man unterwegs ist und weiß und kennt die Umgebung nicht, in der man unterwegs ist, ist die Gefahr sehr groß, dass man sich verläuft. Wenn man dann in einem fremden Gebiet unterwegs ist und weiß nicht, dass es dort einen Feind gibt, der tatsächlich ganz, ganz böse Absichten hat, der tatsächlich dich zerstören will und man geht so durch und tut so, als gäbe es diesen Feind gar nicht, das wird uns nicht vor Schaden bewahren, sondern wir werden ganz im Gegenteil diesem Feind dann ins offene Messer zu laufen, ohne überhaupt zu merken, woher der Angriff kommt. Und das ist, um das nochmal aufzugreifen, Ihren Gedanken, so was ist da passiert? Es wurde viel zu wenig darüber gesprochen, dass es in unserem Leben tatsächlich einen Feind gibt, der böse Absichten hat, und das ist nicht der Nachbar, sondern es gibt einen unsichtbaren Feind, und mit diesem Feind stehen wir in einem Kampf des Glaubens.
Bei diesem Bild zu bleiben, das Sie gerade verwendet haben, ich laufe so meines Weges und ich merke eigentlich gar nicht, dass die Kugeln um mich rumpfeifen. Woran, Herr Grewe, merke ich denn oder kann ich denn merken, dass wirklich ein Kampf tobt? Ich meine, das ist ein Kampf, der auf der geistlichen Ebene passiert. Es wird um mich gerungen. Mhm. Jemand will mir Böses. Woran kann ich, oder was sind äußere Zeichen dieses Kampfes? Sehe ich irgendwo Rauchpilze aufsteigen oder sehe ich Kugeln fliegen oder höre ich irgendwo Geschützlärm oder sehe ich Bombentrichter? Was sind äußere Zeichen dieses Kampfes, der um uns tobt?
Es ist schon mal diese ganz allgemeine Situation, die Paulus auch im Römerbrief Kapitel 7 beschreibt. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Eine fatale Situation. Wer kennt das nicht in seinem Leben? Wir sind da, also die meisten von uns bis zur Halskrause voll mit guten Absichten, und es gibt ja diesen Spruch im Volksmund, der Weg zur Hölle ist gepflastert mit guten Absichten, so eigentlich fatal, was dieser Spruch sagt, denn da sind eine ganze Menge Menschen unterwegs, die wollen eigentlich das Gute, aber es geschieht nicht, weil sie auf mysteriöse Weise irgendwie aufgehalten werden, das Gute zu tun. Und dabei müssen wir mal beachten, einmal gibt es Kräfte in uns, die uns zum Schlechten verleiten. Das können Gedanken sein oder auch Voreingenommenheiten. Das kann auch Liebe zur Sünde sein. Da gibt es einfach Dinge, die will ich nicht lassen, die bereiten mir so viel Vergnügen, die schaffen mir so eine Genugtuung, oder ich bin dem Ganzen so verfallen, ich nehme einfach mal Spielsucht, dieser Kick, immer wieder hohe Summen zu setzen, oder Drogensucht oder jede andere Art von Sucht, die mich am Anfang einfach nur mir einen Kick gibt, aber dann eine Gefangenschaft in meinem Leben bewirkt. So, ich will das Gute tun, aber ich schaff's gar nicht. So, das ist eine dieser dieser Kampfspuren. Andere Kampfspuren sind, ich glaube, jeder Mensch, wenn er in diese Welt kommt, will er eigentlich ein guter Mensch sein. Keiner oder fast keiner wohl ist unterwegs auf diesem Planeten, der sich fest entscheidet, ich will ein böser Mensch sein. Zumindest nicht als Kind. Als Kind noch wollen wir wollen reines Herz haben. Wir wollen der Mama gefallen. Wir wollen
Helden sein.
Wir wollen Helden sein. Wir wollen Prinzessinnen sein als Mädchen. So, wir wollen das Gute. Wir lieben das Licht. Also, ich bin immer wieder erstaunt. Ich arbeite ja bei Open Doors und da geben wir auch in verschiedenen Ländern Kinderbibeln weiter. Und wenn du dann den Kindern dort in Pakistan oder in Indien oder in Vietnam, wenn die dann so eine Kinderbibel in der Hand halten und dann lesen sie die Geschichten von Jesus und von David und Goliath, die strahlen, die ihre Augen, also das, du siehst richtig, wie sie das mit Licht erfüllt. Kinder lieben das Licht. Sie meiden die Finsternis. So, und im Leben ist dann eben so die Entwicklung, dass dieser Kampf von das Richtige tun wollen, aber dann doch das Falsche tun, Recht und Gerechtigkeit anstreben und ehrlich sein, aber dann doch wieder dem Unrecht irgendwie anheimfallen, zum Opfer fallen, sich nicht vom Bösen überwinden lassen, aber dann doch überwunden werden vom Bösen, sich zur Sünde verführen lassen. Wenn wir das oft genug angegangen sind und dann immer wieder auf die Nase fallen, da sehen wir dann die Kampfspuren. Entmutigung, Verbitterung, Gott hilft mir nicht. Entmutigung, das werde ich nie schaffen, ich gebe einfach auf, Selbstverdammnis, aus mir wird einfach kein ehrlicher Mensch oder ich werde nie ein guter Christ sein, Schuld.
Bringt da eh nichts.
Ja, genau. Sogar Hass, auch Hass auf Gott, du hilfst mir nicht. Zorn darüber, dass er aus unserer Sicht zumindest bestimmte Situationen zulässt, ja, der wir uns dann ausgeliefert fühlen. Ich nehme hier mal rein die Geschichte von David und Bathseba. Das ist so eine, gibt uns eine ganz alltägliche Situation. Da ist also der König David und dann heißt es schön, man kann das nachlesen, wer mag, in 2. Samuel Kapitel 11. Vers 1 und folgende, wo er praktisch auf seinem Dachbalkon spazieren geht. Es war zu der Zeit, wo die Heere ausziehen, in den Krieg ziehen. Interessanterweise, David war gar nicht dabei. Er blieb diesmal zurück. Und
die anderen machen die Arbeit für ihn.
Zum Beispiel, dann fällt uns auch ein, Müßiggang ist aller Laster Anfang. So, der Münchner sagte, er stramanzt da auf dem Dach, auf seinem Dachterrasse da spazieren. Und er schaut über die Häuser rüber und sieht dann auf dem Nachbarhaus, sieht er die schöne Nachbarin, die sie auf dem Dach ein Bad nimmt. Die Frau sieht toll aus, bei David entwickeln sich bestimmte Gedanken und er lässt dann diese Frau rufen. Die Frau heißt Bathseba, die Geschichte endet damit, die beiden steigen ins Bett. Und daraus entsteht dann auch ein Kind.
Aber das Problem ist doch, dass die Bathseba verheiratet ist, oder?
Einmal das. David war ja auch verheiratet.
Das auch noch.
Auch das noch. Sondern er sieht gar nicht, wie er hier in eine Situation hineingezogen wird, gegen die er sich natürlich zur Wehr setzen könnte. Aber da sind schon so viele... Da ist schon so viel Bereitschaft in ihm angelegt durch Gedanken, die in seinem Leben präsent sind, dass er in diese Situation relativ schnell nachgibt und dann mit der Bathseba ins Bett steigt. Ein Kind wird geboren, das Kind stirbt dann sehr schnell. Und David tut später Buße. Ich stelle dem eine andere Situation gegenüber, die Geschichte vom Josef. Josef und seine Brüder, ich mache es sehr kurz, Josef wird von seinen Brüdern in die Gefangenschaft verkauft, weil seine Brüder neidisch sind auf ihn. Und dann in der Gefangenschaft ist es so, dass Potiphar, der Kämmerer des Pharao in Ägypten, auf den Josef aufmerksam wird und er kauft den Josef aus der Hand der Ismaeliter, die ihn dorthin gebracht hat nach Ägypten. Und dann lesen wir hier in 1. Mose Kapitel 39, Der Herr aber war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang. Also Josef war eigentlich Sklave, kommt da in den ägyptischen Haushalt, darf da in dem Haushalt mitarbeiten. Weil Gott mit ihm ist, gelingt ihm alles. Josef ist ein treuer Kerl und auch ein fleißiger Kerl und er arbeitet sich da in dem Haushalt nach oben. Und dann lesen wir ab Vers 6, Josef aber war schön von Gestalt und schön von Aussehen. Wir lesen auch, dass nach einiger Zeit dieser Potiphar, sein Herr und Meister sozusagen, begonnen hat, dem Josef so zu vertrauen, dass er ihm praktisch seinen ganzen Haushalt übergeben hat, seinen ganzen Haushalt zu führen. Er hatte Zugang zu allem. So, und hier heißt es dann, Josef war schön von Gestalt und schön von Aussehen. Und es geschah nach diesen Dingen, da warf die Frau seines Herrn, also die Frau von Potiphar, ihre Augen auf Josef und sagte, liege bei mir. Also lass uns Sex miteinander haben. Josef aber weigerte sich und sagte zu der Frau, wie sollte ich dieses große Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Und es geschah, obwohl sie Tag für Tag auf Josef einredete, hörte er nicht auf sie, bei ihr zu liegen, mit ihr zusammen zu sein.
Respekt.
Muss man sagen. Und das zeigt uns, also diese Spuren des Kampfes, über die wir gerade gesprochen haben, manche entwickeln die dann eben im Sinne von Entmutigung, Gleichgültigkeit, Selbstverdammnis, Schuld, Bitterkeit, Hass, Zorn, Not, all das entwickelt sich im Leben. Oder wenn ich im Kampf siegreich stehe, entwickelt sich in mir eine Festigkeit des Glaubens, so wie wir es hier auch beim Josef sehen. So, ich stelle mal da den David und den Josef gegenüber. Beide haben eine ähnliche Situation. Da ist die Situation der Versuchung. Und lass uns das bitte nochmal ganz, ganz deutlich machen. Versuchungen sind keine pädagogische Übung von Gott, um irgendwie unsere Glaubensfestigkeit zu testen, wo er uns praktisch da irgendwie in eine Versuchung hineinführt.
Jetzt wollen wir mal sehen, ob der David da besteht.
Genau, oder der Herr Miller oder der Herr Greve, jetzt wollen wir doch mal gucken, wie treu er mir gegeben ist. Gott braucht so etwas nicht. Wenn er wissen will, wie es in unserem Herzen aussieht, dann schaut er einfach in unser Herz rein. Und im Jakobusbrief lesen wir sogar noch sehr deutlich, Gott kann nicht versucht werden und er versucht auch niemanden zum Bösen, denn er ist der Vater des Lichts. Von ihm kommt jede gute und vollkommene Gabe. Das müssen wir unbedingt festhalten. Dann müssen wir uns fragen, woher kommt dann das andere? Und das zeigt uns ganz deutlich, dass wir da in einem Kampf stehen. Da ist Gott, von dem jede gute und vollkommene Gabe kommt. Aber da ist auch ein anderer, von dem Jesus sagt, der Dieb kommt, um zu rauben, zu zerstören und zu morden. Und der Dieb ist nicht Jesus, sondern der Dieb ist Satan, der Dieb ist der Teufel. Und wir sehen das hier beim David, wie der Dieb agiert. Er raubt ihm seine Ruhe, er raubt ihm schier den Verstand. Ein Gedanke jagt den anderen. Wie kriege ich die Frau auf meine Dachterrasse? Wie kriege ich die in mein Bett? Nachher missbraucht er auch noch seine Macht als König und schickt den Mann dieser Frau, nachdem die schwanger geworden ist, die Bathseba, schickt er den Mann direkt an die erste Frontlinie im Kampf, im Gefecht, um ganz sicher zu gehen, dass dieser Mann dann im Kampf fällt. David scheut sich nicht, hier einen Mord einzufädeln, eine Tötung einzufädeln, Kraft seines Königsamts. Wir sehen, wie hier der Dieb und der Zerstörer vorgeht. Er verwickelt den David in einen Wust von Gedanken und nicht nur, dass er ihn zur Sünde verführt, er gibt ihm dann auch gleich jede Menge Lösungsvorschläge, wie er sich dann am besten, nachdem die Sünde passiert ist, verhalten soll. Nämlich die nächste Sünde, die nächste Sünde, die nächste Sünde. Und er wird da in einem Netz richtig gefangen genommen. Für alle die, die sich noch nie wirklich auseinandergesetzt haben mit der Realität eines Teufels oder mit der Realität Satans. In der Bibel hat er ja ganz viele verschiedene Begriffe, wie er bezeichnet wird. Denen möchte ich ganz deutlich sagen und vielleicht auch raten, die Bibel zu studieren, auch zu diesem Fürsten der Finsternis. Denn wo sonst sollten wir denn zuverlässige Informationen über den erhalten, der wichtigste und grausamste Gegenspieler Gottes ist? Er ist der Feind jeder menschlichen Seele. Er ist das Böse in Person. Und die Bibel beschreibt ganz genau, woher Satan kommt, dass er am Anfang nicht Satan war, sondern ein Engel des Lichts, Luzifer, ein Engel, ein Erzengel vor Gott, der von Gott abgefallen ist, ist beschrieben in Jesaja 14, Hesekiel 28, viele Bibelstellen. Und außerdem ist es so, vom ersten Buch in der Bibel, vom ersten Buch Mose, bis ins letzte Buch, bis in die Offenbarung hinein, beschreibt die Bibel einmal das Wirken Satans, auch das Wesen Satans, und Jesus nimmt an vielen Stellen einmal Bezug auf die Hölle, also die Hölle ist real. Da wird uns auch gesagt, dass die Hölle ursprünglich geschaffen war für Satan und seine Engel, dass sie dorthin verbannt werden. Das sind sie aber noch nicht, das wird in der Zukunft geschehen. So, Jesus spricht viel über die Hölle. Auch über den Himmel natürlich. Jesus spricht natürlich auch viel über Satan und den Teufel. So, wir haben bestimmt 60, 70 Schriftstellen allein im Neuen Testament über Satan und den Teufel. So, entweder sagt Jesus die Wahrheit und dann ist dieser Gegenspieler da, dann müssen wir uns mit dem auseinandersetzen. Diesen Gegenspieler zu ignorieren, ich will es mal mit einem Bild vergleichen, ist ähnlich, wie wenn wir eine richtig fette Spinne bei uns im Wohnzimmer sitzen haben, und diese Spinne, die baut eben fleißig, wie eine Spinne das so tut, immer wieder ihr Netz. Wir können natürlich dann jede Woche dieses Netz mit dem Staubsauger wegsaugen oder mit dem Besen, und wir können vielleicht dann insektenresistente Vorhänge uns zulegen und wir können alles Mögliche anstellen, aber solange wir die Spinne nicht beseitigen, wird die weiter ihr Netz spinnen. Und diese Spinne zu ignorieren, ist also schlichtweg töricht. Den Feind, der dein Leben zerstören will, zu ignorieren und zu sagen, ach, das glaube ich einfach nicht, das wäre genauso töricht. Es ist wichtig, diese Möglichkeit in Betracht zu ziehen, und ich will hier sogar noch viel, viel deutlicher werden. Es ist nicht nur eine Möglichkeit, sondern eine geistliche Realität. Dieser Feind des Menschen, dieser Widersacher, der Fürst der Finsternis, er existiert und er will jeden Menschen von Gott abhalten. Und daran sehen wir schon mal seine weltweite Wirkungsweise, wie wenig Menschen sich wirklich auf die Suche machen nach Gott, und in dem Augenblick, wo sie die Möglichkeit hätten, so wie wir hier in Deutschland. Wir haben hier so viele Möglichkeiten in unserer Freizeit. Wir könnten uns jederzeit auf die Suche machen nach Gott. Ja, wenn Gott was von mir will, sagen dann manche, dann hat er doch die Möglichkeit, jederzeit in mein Leben zu treten. Aber so agiert eben Gott nicht. Er sagt, wer mich sucht von ganzem Herzen, von dem will ich mich finden lassen. So, er möchte, dass wir uns auf die Suche machen. Und wenn jemand sagt, Gott ist nicht zu finden, dann muss ich sagen, Entschuldigung.
Hast du denn mal gesucht?
Ja. Hast du tatsächlich gesucht? Dann ist es so, wir können ihm ja gar nicht entkommen. Er ist ja überall präsent. Er ist ja auch in unserer Gesellschaft wahrnehmbar. Er ist sogar in unserer Verfassung, wird er erwähnt. Er ist in den Werken der Natur wahrnehmbar. So, er ist in vielen anderen Menschen, bezeugt er sich. Nicht zuletzt natürlich auch durch die Kirche bezeugt er sich. Wir haben die Möglichkeit, jederzeit Gott zu suchen, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Wie viele Menschen tun das aktiv? Nicht sehr viele, bedauerlicherweise. Also, das ist mal ein Wirkungsfeld. Der Feind hält uns ab davon, Gott zu suchen. Er beschäftigt uns mit anderen Gedanken. Er nimmt uns hinein in ein regelrechtes Gespinst und Netz von Gedanken.
Andere Gedanken wie, zuerst muss ich noch, oder ich muss mich noch um dies kümmern oder das andere ist wichtiger. Was sind das für Gedanken, die mich da abhalten?
Auf jeden Fall natürlich, dass Prioritäten in unserem Leben sich anders aufbauen als das, was aus Gottes Sicht tatsächlich wichtig ist. Also Satan hält uns unheimlich gerne beschäftigt.
Also ich muss erst meine Rente sichern und dann erst kann ich gute Werke tun und vielleicht irgendwie einer christlichen Organisation beitreten oder mich um Evangelisation kümmern. Erst muss ich das gerichtet haben, dann kann ich mich darum kümmern. Ist es sowas?
Zum Beispiel, ja. Das ist ja noch etwas, was dann relativ freiwillig geschieht, wo ich meine Prioritäten setze. Dann gibt es ja noch sehr viele oder zumindest einige Situationen, wo wir uns enorm unter Druck fühlen, gerade auch als Männer, als Priorität Arbeitsstelle. So, da ich komme da rein, ich möchte mich da reinarbeiten, ich möchte dann auch eben meine Position befestigen. Ich möchte vielleicht sogar dann auch Karriere machen. Mir ist daran gelegen, auch beruflich voranzukommen. Und dann fange ich an, da eben Zeit zu investieren. Aus 8 Stunden werden 9 und dann 10, 11 und 12 und dann kommen noch Fortbildungen im Beruflichen und so weiter, so dass es nicht mal nur die Situation ist, was mache ich in meiner Freizeit, sondern die Freizeit nimmt immer mehr ab. Und dann ist es ja auch die Beobachtung, wir hier im Westen, wir sind, also das betrifft auch Deutschland, wir sind ein Volk von Haushaltern und Hausmeistern geworden, weil wir so viel Glump zu Hause haben, so viel Sachen, mit denen wir uns beschäftigen müssen, die wir warten müssen. Da ist das Smartphone, da ist der Computer, da ist das Tablet, da ist das Auto, da ist dann vielleicht nur das Motorrad, da ist dann noch dieses und jenes. Wir haben so viel Sachen, da ist dann noch die Gartenlaube, wo wir letzten Sommer gebaut haben, aber die muss jetzt auch diesen Sommer schon wieder, die braucht einen neuen Anstrich und dann muss das repariert werden. Wir haben uns so viele Dinge zugelegt, um die wir uns die ganze Zeit dann auch, mit denen wir uns beschäftigen müssen, weil sie instand gehalten werden müssen, weil wir ein neues Update brauchen auf dem Computer und. So eine Flut von Dingen, mit denen wir uns beschäftigen wollen oder beschäftigen müssen, die uns aber von dem Allerwichtigsten abhalten.
Also Ablenkung ist eine der großen Strategien.
Ganz sicher.
Was für Strategien fährt der Teufel noch, um uns von Gott abzubringen, fernzuhalten?
Es ist interessant, und auch hier ist ja das Studium der Bibel immer wieder, es schafft Licht. Paulus beschreibt das an einer Stelle im 2. Korinther 2,11, damit wir nicht vom Satan übervorteilt werden oder von ihm eine Niederlage kassieren praktisch, denn seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Das ist doch erstaunlich.
Das müssen Sie erklären.
Ja, wenn man jetzt sagen würde, okay gut, woher soll ich denn wissen, was der Teufel vorhat und so weiter. Paulus sagt, liebe Freunde, stopp, so ist es ja wohl nicht. Seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Und dann habe ich mir das griechische Wort hier mal angeguckt. Ich kann kein Griechisch, aber ich habe ein griechisches Lexikon, da kann ich das nachschauen. So, und dann wird hier ein Bild gezeichnet von bei diesen seine Gedanken, seine Absichten. Da geht es um verwirrende Anschläge, bösartige Taktiken, verführerische Gedankenspiele. Und das verweist auf einen verführten Verstand, auf heimtückische und böswillige Pläne und gezielte Anschläge auf unsere Gedanken. Es geht ihm darum, unsere Gedankenwelt zu verwirren. Das tut er, indem er unsere Gedanken bombardiert.
Womit denn?
Mit Gedanken. Mit Gedanken, die auf uns eindringen, den lieben langen Tag, sei es eben durch Medien, denen wir uns öffnen, Radio, wo wir zuhören, Fernsehen, wo wir zuhören, Internet, wo wir zuhören, andere Menschen, denen wir zuhören. Da gibt es viele Möglichkeiten, wo ständig Gedanken auf unser Hirn, auf unsere Gedankenwelt einprasseln. So, wo wir jetzt die Möglichkeit haben, uns hier beschäftigen zu lassen und wir erliegen dann praktisch diesen Gedanken, oder wo wir die Möglichkeit haben, uns dieser Gedanken zu erwehren und ganz selbstständig eigene Gedanken zu denken. Und das wäre wichtig, um aus diesem Karussell rauszukommen.
Welche eigenen Gedanken?
Ganz allgemein gesagt, du musst aufhören, deinen Gedanken zuzuhören, sondern du musst deine Gedanken selbstständig in eine bestimmte Richtung bringen, indem du sie füllst mit neuen Gedanken. Und da würde ich jetzt mal sagen, mit Gedanken, die du findest im Wort Gottes in der Bibel.
Da sind wir also wieder quasi am Anfang auch unserer Sendung, dass ja. wir unseren Tank sozusagen mit den guten Worten, mit den guten Zusagen füllen.
Richtig.
Du bist geheilt, ich will dein Heil,
ja.
fürchte dich nicht, ich bin bei dir, ich liebe dich, ich bin dein Vater, dein Name ist in meine Hand geschrieben.
Richtig.
Die Haare auf deinem Kopf habe ja. ich gezählt, ich kenne dich.
Ja, niemand wird dich aus meiner Hand reißen und viele andere Zusagen, die uns charakterliche Festigkeit dann schaffen, b uns natürlich rausnehmen aus einer Gedankenflut von Bedrängnis und Furcht.
Aber das ist letztlich, Herr Grewe, ja auch eine Entscheidung. Also es ist wirklich ja. ein bewusster Akt, den ich machen muss, sage, okay,
ja.
ich lasse mich jetzt nicht mehr verwirren, sondern ich richte sozusagen meine Parabolantenne auf das Wort Gottes und ja. lass mich mal davon füllen.
Ja.
Ja. Mal um mich rum sind ja immer noch andere Gedanken, aber ich richte mal diese Parabolantenne
ja.
auf die Schrift, auf Gottes Wort und Richtig. Lass mich mal davon füllen.
Und diese klare Unterscheidung zeigt uns, es ist eine Konfliktsituation.
Wie so meinen
ich,
Sie das?
Also ich habe auf der einen Seite Bedrängnis, ich entscheide mich aber dieser einen Seite nicht, mich zuzuneigen, sondern mich einer anderen Seite zuzuneigen. Paulus schreibt im Philipperbrief Kapitel 4 zum Beispiel so, seid um nichts besorgt. Also öffne dich nicht diesen Sorgengedanken, diesen angstvollen Gedanken, seid um nichts besorgt, sondern tu was, sondern in allem lasst eure Anliegen durch Gebet, durch Fürbitte und durch Danksagung vor Gott kund werden. Also entscheide dich gegen diese Sorgen, gegen die Bedrängnis durch Furcht, sondern entscheide dich dafür, diese Nöte, die du hast, die Bedürfnisse, die versorgt werden müssen, die im Gebet vor Gott zu bringen. Also beschäftige dich nicht mit deinen Ängsten, sondern beschäftige dich mit Gott.
Die Strategie des Satans. Also ich will mich einerseits, beschäftige ich mich dann mit Gottes Wort,
mhm.
aber ich meine, beim David zum Beispiel zu bleiben. Der David ist ein Mann nach dem Herzen Gottes, steht auch in der Schrift.
Mhm.
Und Gott ist mit ihm, nicht umsonst ist er dann vom Hirten zum König geworden.
Mhm.
Und trotzdem hat der David eine schwache Stelle. Sagen wir es mal so, der ist sexuell angreifbar. Da reicht ein schöner Anblick mhm. und schon kommt der Kerl auf völlig andere Gedanken. Und Sie haben es vorhin beschrieben,
mhm.
verstrickt sich in einem Netz und sinkt sozusagen immer tiefer.
Ja.
Ist die Strategie sozusagen, dass der Satan unseren Schwachpunkt kennt und quasi immer wieder eins drauf gibt? Oder greift er auch mal von der anderen Seite an, wenn er merkt, da komme ich jetzt nicht durch, dann nehme ich mal eine andere Stelle. Wie ist da die Erfahrung der Glaubenden?
Dass sein Wesen wird deutlich durch die Bezeichnungen, mit denen er im Neuen Testament bezeichnet wird. Also Satan, Satanas aus dem Hebräischen oder Satanas im Griechischen, der Hasser, der Verkläger der Brüder. Und der Diabolo ist also nicht der Durcheinanderbringer, wie das manchmal so übersetzt wird, sondern setzt sich zusammen. So hat es mir ein Griechisch-Professor erklärt, aus Dia und Ballo. Das heißt, etwas penetrieren oder etwas immer wieder gegen eine bestimmte Stelle werfen. Dia, das heißt durchdringen, und Ballo heißt etwas werfen. Diabolo, Diabolo, also ein wiederholtes und penetrantes Werfen einer Sache oder eines Gedankens auf die immer gleiche Stelle. Wenn wir die unsichtbare Welt irgendwie ernst nehmen und die Bibel irgendwo ernst nehmen, dann sind wir also umgeben von einer unsichtbaren Welt. Wir werden beobachtet. So, und der Feind kann natürlich unser Leben studieren. Der weiß, wo unsere Schwachstellen sind. Das weiß er ganz genau. So, von daher weiß er auch ganz genau, wo er uns angreifen muss. Und dann wird er immer wieder auf diese eine Stelle, immer wieder auf diese eine Stelle Gedanken bombardieren. Uns mit Gedanken, mit Vorstellungen, mit Bildern, Erinnerungen, mit Sehnsüchten, mit Gefühlen, mit allem Möglichen, mit Bilder, auf die wir dann treffen im Internet, obwohl wir sie gar nicht gesucht haben. Dann ist dann eben, nehmen wir mal das Thema Sex oder Pornografie, dann plötzlich taucht eine Website auf, die hinter einer anderen Website verborgen war, und dann siehst du plötzlich pornografische Inhalte. So, und wenn du dafür anfällig bist, dann wach, dann packt dich das und du lässt dich darauf ein. Wir sehen bei der Beschreibung all dieser Zusammenhänge, dass dieser Kampf um unser Herz, der Kampf um unsere Seele, also tatsächlich ja der Kampf um unser Leben, dass das ein Kampf ist, den wir nicht mit menschlichen Mitteln führen können. Und Paulus beschreibt das sehr schön im 2. Korinther Kapitel 10, Vers 3 und folgende. Er sagt, obwohl wir im Fleisch leben, kämpfen wir nicht mit natürlichen Waffen, sondern die Waffen unseres Kampfes sind mächtig durch Gott zur Zerstörung von Gedankengebäuden. So, das ist das, was in unserem Leben entsteht. Wir haben immer die Wahl, Gedanken zu einem bestimmten Thema zu sammeln. Das kann dann auch einfach über die eigene Ehefrau sein. Man lässt sich auf eine Voreingenommenheit ein und sagt, ah ja, jetzt habe ich wieder den Beleg, aha, sie hat, hier hat sie nicht geputzt, obwohl ich sie darum gebeten habe zu putzen. Oder hier zieht sie sich einfach nicht schick an, obwohl ich ihr gesagt habe, wie sehr ich mir das wünsche. Und hier hat sie sich nicht um die Kinder gekümmert. Und so verfestigt sich in uns eine Wahrnehmung, dass sie einfach eine schlechte Frau ist. Punktum. Und das lassen wir zu, dass das bedient wird. In uns entsteht ein Gedankengebäude, wo wir uns ein ganz festes Bild machen von einer anderen Person.
Das kann ich aber zerstören.
Genau, darum geht's Paulus hier. Er sagt, da können sich Festungen in unserem Leben bilden und diese Festungen können wir niederreißen. Satan kennt diese Festungen und er weiß ganz genau, das sind die Punkte in unserem Leben, die Bereiche in unserem Leben, die er angreifen kann, wo schon eine Menge an Vorstellungen und Gedanken und auch Erfahrungen da sind. Wenn er da anfängt, daran zu stören und das weiter zu füttern mit neuen Vorstellungen, dann ist das auf jeden Fall ein Schwachpunkt in unserem Leben. Und Paulus sagt, du musst diese Festungen niederreißen. Wie? Indem du diese Gedanken, die sich da angesammelt haben, unter den Gehorsam von Gottes Wort bringst. Das heißt, das, was an Gedanken da ist, ist notwendig, dass du das austauschst gegen neue Gedanken.
Ja, aber jetzt, Sie haben vorhin das Beispiel der Voreingenommenheit gegen den Ehepartner zum Beispiel genannt. Jetzt steht dieses Gedankengebäude, diese Festung sogar.
Ja.
Ich kann die doch nicht so einfach austauschen.
Da kommen wir auf den Punkt eben, dass wir es mit einem Feind zu tun haben. So allein diese Goodwill-Motivation, da ziehe ich mich jetzt raus, indem ich mich einfach dafür entscheide, neue Gedanken hier
das
zu bewegen.
Ja, das kann ich ja nicht.
Das geht nicht so einfach, weil wir ja hier jemanden haben, der da mitwirkt in dieser Situation und auch schon mitgewirkt hat. Und die Schrift ist da an mehreren Stellen sehr deutlich. Jakobus 4, Vers 7, da heißt es, widersteht dem Teufel und er flieht von euch. Also wie? Wenn ein Feind mich angreift, dann muss ich ihm widerstehen. Wir kennen das ja aus der katholischen Kirche. Widersagst du dem Satan, heißt dann in der Tauformel. Ja, ich widersage. Also ich stelle mich gegen ihn. Ich will mit ihm nichts zu tun haben. Ich will, dass der draußen bleibt aus meinem Leben. Petrus bringt das noch deutlicher. Er sagt, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Werft alle eure Sorge auf ihn, denn er ist liebevoll besorgt für euch. Also erstmal diese grundsätzliche Ausrichtung, wende dich Gott zu in dieser Situation. Da ist Not, da ist Bedrängnis, da sind Gedankengebäude, da droht wirklich Tod und Teufel und Untergang und eine Katastrophe droht eigentlich in meinem Leben, Zerstörung, viele schlechte Dinge. Und er sagt, in diesem Augenblick demütige dich unter die mächtige Hand Gottes. Das heißt, ich sage, Herr, ich kann das nicht lösen. Ich brauche deine Hilfe. Ich demütige mich unter deine Hand. Ich bitte dich um deine Hilfe. Mein Gegner ist mir zu stark. David beschreibt es, die Mauer ist mir zu hoch. Ich komme nicht hoch. Ich komme schon gleich gar nicht drüber hinweg. Der Feind ist mir zu stark. Wie oft heißt in den Psalmen, errette mich vor meinen Feinden, denn sie sind mir zu mächtig. So, wir bitten Gott um Hilfe, weil wir hier in einer übernatürlichen Auseinandersetzung stehen, die Auswirkungen hat aber auf unser natürliches Leben. Aber der Feind ist ein übernatürlicher. Ich brauche übernatürliche Unterstützung. Das wird dann hier nochmal deutlich. Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes. Werft alle eure Sorge auf ihn. Seid nüchtern. Wacht. Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Petrus beschreibt also diese Situation sehr deutlich. Da ist einer, der angreift, der hat's darauf abgesehen, dich zu verschlingen mit Haut und Haar. Dein Leben soll in einer Katastrophe enden, und zwar alle Lebensbereiche. So, und Petrus sagt dann, lieber Freund, du bist dieser Situation nicht ausgeliefert. Ja, es gibt einen Feind. Der ist gefährlich, ein Löwe ist gefährlich, der brüllt nicht nur, das wissen wir, sondern der packt dann auch zu, er sucht, wen er verschlingen kann. Also er kann nicht jeden verschlingen, er sucht, wen er verschlingen kann. Er kann die verschlingen, die sich in dieser Situation nicht wappnen, die sich in dieser Situation eben nicht ausrichten, die dann einfach so tun und sagen, Kopf in den Sand stecken, wenn ich den Löwen nicht sehe, dann sieht er mich auch nicht. Also den Feind zu ignorieren, ist keine gute Strategie. Sondern Petrus sagt hier, und ja auch Jakobus, widersteht dem Teufel und er flieht von euch. Also nimm einen festen Stand ein. Petrus sagt das Gleiche. Seid nüchtern, seid wachsam, euer Widersacher geht umher, sucht, wen er verschlingen kann. Und jetzt geht's weiter. Dem widersteht standhaft im Glauben. Woher kommt jetzt wieder dieser Glaube? Der kommt aus dem Wort Gottes, das ich in mir aufgenommen habe. Also David hätte durchaus widerstehen können. Er wollte aber in dieser Situation nicht.
Sie hatten vorhin was gesagt, ich habe es mir aufgeschrieben, aber jetzt habe ich das, finde ich den Zettel nicht, dass er es will, dass das in uns drinnen steckt. Mhm. Ich meine, ich muss immer wieder dran denken, David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, der weiß eigentlich, er sollte, wenn er die Batseba sieht, kann er ja registrieren, ja, da hast du ja wirklich ein schönes Weib geschaffen und er geht wieder weiter. Mhm. Aber er tut's nicht, er schaltet seinen Pornofilm im Kopf an.
Richtig.
Und er lässt ihn laufen.
Er lässt ihn laufen.
Und er will ihn laufen lassen. Ja. Was ist das, dass ich ihn laufen lassen will?
Das ist
der David ist doch nicht blöd. Der ist doch ein erfahrener Feldherr.
Natürlich.
Ist doch nicht blöd.
Und wir alle zusammen hier nehmen das für uns in Anspruch, dass wir nicht blöd sind. Ja. Wir sagen, ich weiß doch, was die Konsequenzen sind, wenn ich das mache oder jenes mache. Also das wird im besten Fall wird's in der Peinlichkeit enden und im schlimmsten Fall wird's in der Katastrophe enden. So.
Ich meine, der ist Feldherr und Politiker und weiß ich noch.
Und auch sonst eigentlich ein ganz kluger Mann, sieht man ja auch in seinem Leben. Aber hier, so das sehen wir, wie Satan operiert, also wie er strategisch arbeitet. Es geht ihm nicht primär darum, dich heute zu Fall zu bringen. Es geht ihm darum, dich so lange in einem Bereich mit Gedanken zu füttern, bis dein Kopf und dein Herz voll ist mit diesen Gedanken. Und dann braucht es nur noch einen kleinen Anstoß. Und dann wirst du in diese Situation fallen. So, deswegen ist die Erneuerung des Denkens so wichtig. Und die Erneuerung mit Gottes Wort so wichtig, damit eben unser Denken und unser Herz nicht voll ist mit diesen Gedanken, sondern voll ist mit den Gedanken Gottes, die uns zum Guten anleiten.
Das heißt, der David, der ist schon länger bombardiert worden.
So ist es.
Wir kriegen hier nur das Ende der Geschichte.
Ganz genau. Ja. So, also wenn jemand eine Bank überfällt, dann ist es in der Regel kein spontaner Entschluss. Ach, jetzt überfalle ich gerade mal eine Bank und so weiter. Der macht einen Plan, der bereitet sich vor, da hat er schon viel drüber nachgedacht, auch wie könnte das scheitern und hin und her. Und so ist es auch in unserem Leben. Wir beginnen uns da in einem bestimmten Bereich einfach, wir sind nicht, sagt der Petrus, seid nüchtern und wacht. Sei wachsam. Wo entwickelt sich denn da was in deinem Leben, wo du merkst, also das können auch einfach Lügen sein. Beten bringt ja nichts. Bibel lesen ist langweilig. Gottesdienste haben mir noch nie was gebracht. So, da fangen an, sich Gedanken in deinem Leben niederzulassen, zu verfestigen. So, und irgendwann wird es dann dazu führen, dass du dich vom christlichen Glauben immer weiter entfernst, verabschiedest. So, und dann kommt eine notvolle Situation und dann kommt der große Aufschrei, warum hilft Gott mir nicht? Ja, du bist ihm ja davongelaufen. Du hast dich in eine andere Richtung treiben lassen und hast nichts dafür getan, dass in dir dieser Schatz, von dem Jesus spricht, der gute Schatz, und der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz des Herzens gute Dinge hervor, du hast diesen Schatz in dir nicht wachsen lassen. Du hast nichts dafür getan. Hier lesen wir: Bringt alle eure Anliegen vor Gott, und der Friede Gottes, der alles Denken übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Übrigens. So, jetzt kommt noch eine Anweisung zum Schluss. Übrigens. Alles, was wahr, alles, was ehrbar ist, alles, was gerecht ist, alles, was rein, alles, was liebenswert und alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend gibt, irgendein Lob, darüber denkt nach. Das empfiehlt Petrus hier in Philipper Kapitel 4, Vers 6 bis 8. So, wir, kommt her zu mir alle, sagt Jesus, die ihr mühselig und beladen seid. Wir stehen in diesem Kampf des Glaubens. Wir empfinden das oft als eine innere Not. Wir fühlen uns dem ausgeliefert und dann vergessen wir zwei ganz wichtige Dinge. Zum einen, wir haben einen Feind, der es ganz böse mit uns meint. Aber zum anderen, und das ist viel, viel wichtiger, wir haben einen guten Hirten, der an unserer Seite steht. Und dieser gute Hirte, der ist da. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er leitet mich auf geraden Pfaden der Gerechtigkeit. Er führt mich an klare Wasserbäche und auf frische Auen. Er deckt mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Er schenkt mir voll ein, als ich sehe, hier ist jemand, der über die Maßen mehr ist in der Lage, uns Gutes zu tun, als der Böse je uns Böses antun könnte. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns ausrichten, grundsätzlich, besonders aber auch heute und auch jetzt hier in dieser Sendung und nach dieser Sendung, dass wir sagen, Jesus, du bist mein Hirte, Jesus, du bist mein Herr. Ich will dir mein Leben anvertrauen und ich will, dass du in meinem Leben herrschst. Ja, ich sehe ein, ich kann's nicht aus eigener Kraft. Ich kann's nicht selber. Ich habe es lange genug probiert, jetzt 45 Jahre lang. Ich bin immer wieder auf die Nase gefallen. Jesus, ich brauche deine Hilfe. Komm in mein Leben. Hilf du mir. Sei du mein Herr und mein Gott. Amen.
Danke, Ado Grewe, Männer mit Mut, überwinden durch Glauben. Ganz herzlichen Dank, Pastor Ado Grewe. Wenn Sie diese Sendung in voller Länge hören wollen, weil Sie erst später zugeschaltet haben, die Lebenshilfe, können Sie diese Sendung auch im Internet als Podcast von unserer Website herunterladen, www.horeb.org. Und wenn Sie es eher klassisch lieben, Sie können sich auch eine Aufzeichnung dieser CD, dieser Sendung als CD bestellen beim Radio Horeb CD-Dienst unter der Rufnummer 08328921120. Wenn Sie Fragen zu dieser Sendung oder zu Buchtipps haben, die sind auch hinterlegt auf der Website www.horeb.org oder beim Radio Horeb Hörerservice 08328921110. Es verabschiedet sich Dominik Miller. Behüt Sie alle Gott.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.